Israel greift den Iran an. Es hageln Bomben auf Atom- und Militäranlagen, aber auch auf Städte, wo Funktionäre des Regimes sitzen sollen. Der iranische Geheimdienstchef wurde getötet.
Denen weint ehrlicherweise niemand hinterher, weil das die Mörder ihrer Kinder sind, weil es einfach die Aggressoren sind, die die Bevölkerung seit Jahrzehnten einfach durch ganz schreckliche Gewalt unterdrücken.
Sagt Exil-Iranerin Elmira darüber, wie Iranerinnen und Iraner die Angriffe teils auch aufnehmen.
Das heißt, natürlich, da gibt es auf jeden Fall eine gewisse Schadenfreude.
Denn mit seinen Angriffen geht Israel nicht nur gegen mögliche Atomwaffen vor, sondern bringt offensichtlich auch das von vielen Iranern verhasste Mullah-Regime ins Wanken.
Eigentlich habe ich das Gefühl, es geht Israel sozusagen eigentlich eher darum, ein Regime-Change im Iran herbeizuführen, ne? Auf lange Sicht, auf mittelfristige Sicht.
Kann das Regime so wirklich gestürzt werden? Oder trifft dieser Krieg und seine Bomben am Ende vor allem die, die eh schon am meisten leiden? Die iranische Bevölkerung.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, Marcel hier. Und wir starten die Woche wieder mit einem Blick in den Iran. Seit Freitag greift Israel im Iran militärische Ziele an, Atomanlagen, aber auch Städte, wo sich die militärische Führung befindet. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Einwohner Teherans auch nochmal aufgerufen, wegen weiteren Angriffen ihre Stadt zu verlassen. Aus dem Iran werden hunderte Tote gemeldet. Bei Gegenschlägen auf Israel gibt es, Stand jetzt, mindestens 23 Tote. Jetzt ist kurz nach vier am 16. Juni. Wie in jeder Folge wollen wir verstehen, was dieser Angriff für Einzelne bedeutet. Das machen wir heute mit ihr.
Ich bin Elmira Rafizadeh, iranischstämmige Schauspielerin aus Köln. Ich bin in Teheran geboren, 81 und 86 mit meiner Mutter nach Deutschland emigriert.
Du hast bis heute viele Angehörige im Iran. Als am Freitag die erste Meldung zum Angriff kam, wie schnell hast du danach deinen Leuten dort geschaut?
Sofort. Wir haben erstmal alle versucht abzuklappern, ob sie betroffen sind und ob sie das auch live erlebt haben. Und ja, die meisten haben das erlebt, weil es wirklich in unmittelbarer Nähe stattgefunden hat. Ich habe Bilder von meinen Angehörigen bekommen, von Explosionen, von dem Rauch, alles, was da um sie herum stattgefunden hat. Mhm. Es hieß ja erstmal, es sind präzise Ziele im Iran. Aber ein Krieg ist nie präzise. Also man kann und wird es nicht vermeiden können, dass Zivilisten darunter leiden. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Also auch jetzt im Iran gibt es schon Todesopfer. Und das ist eine Bevölkerung, die sowieso schon von der eigenen Regierung seit 46 Jahren als Geiseln gehalten wird. Das heißt, die haben die Unterdrückung im Inneren. Und jetzt kommt noch ein Krieg von außen hinzu. Mhm. Und ich weiß jetzt schon von Angehörigen, die versuchen jetzt natürlich alle irgendwie in die Autos zu steigen und das Weite zu suchen, um zumindest nicht im sogenannten Brennpunkt zu sein. Mhm. Andere wiederum vielleicht auch in die Türkei, Dubai, ich weiß nicht, nur wie weit man dann kommt. Jetzt gerade ist natürlich die Problematik, es gibt einfach ewige Schlangen an den Tankstellen. Benzin ist knapp, überteuert und die Autobahnen sind voll. Das heißt, jetzt ist natürlich auch der Verkehr so weit eingeschränkt, dass die Menschen ohnehin schon in diesem Gefängnis, in dem sie festsitzen, also in diesem Land, jetzt auch es schwerer haben, rauszukommen.
Man merkt schon, so, es ist nicht deine erste Reaktion auch gewesen, so jetzt hier Israel greift Iran an, was soll das so? Man merkt so ein gewisses Dilemma, auch Zerrissenheit wahrscheinlich in der Bevölkerung, aber auch bei dir selbst. So, ne? Auf der einen Seite ist Israel, die hier gegen ein Regime vorgehen, das einfach gegen seine eigene Bevölkerung wirklich mit brutalen Mitteln seit Jahrzehnten vorgeht. Gleichzeitig bringt es wirklich einen scharfen Krieg in das Land. Wie groß ist da so eine innere Zerrissenheit?
Die ist extrem groß. Weil die Bevölkerung ist ja eh schon von allen Seiten isoliert, im Inneren wie jetzt auch im Äußeren. Und ich wage zu behaupten, dass 90% der Bevölkerung diesen Krieg nicht möchte. Das heißt, natürlich ist da eine gewisse Schadenfreude da, dass Funktionäre und Regimeanhänger bei diesen Angriffen ums Leben gekommen sind. Denen weint ehrlicherweise niemand hinterher, weil das die Mörder ihrer Kinder sind, weil es einfach die Aggressoren sind, die die Bevölkerung seit Jahrzehnten einfach durch ganz schreckliche Gewalt unterdrücken. Da gibt es auf jeden Fall eine gewisse Schadenfreude. Nichtsdestotrotz will man natürlich auch nicht das eigene Leben noch zusätzlich gefährden, indem jetzt von außen diese Gewalt und dieser Krieg hinzukommt. Ja. Und das wird auch nicht, also aus meiner Perspektive ist es auch ganz schwierig, auf die Art und Weise diese Art von Regime-Change zu erzielen. Weil die Menschen im Iran oder auch die Freiheitsbewegung im Iran, die ja jetzt vor 2 Jahren noch stattgefunden hat, durch Jina Mahsa Amini und den Protesten in der Frauenbewegung, die haben immer schon gesagt, wir kümmern uns da selber drum. Wir brauchen keine Gewalt von außen und keine militärischen Supporte. Die Bevölkerung im Iran hätte sich einfach nur gewünscht, dass die Werte und die westliche Gemeinschaft oder die westlichen Regierungen sie darin supporten, indem man eben keine Geschäfte mehr mit dem Mullah-Regime macht, indem die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Iran beispielsweise nicht mehr stattfinden, dass wirklich wirksame Sanktionen stattfinden, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt werden, dass die Banken der Revolutionsgarden, die ganz offenkundig hier in Deutschland, in Frankfurt und Düsseldorf und so weiter sitzen, dass diese geschlossen werden. Aber das muss man an der Stelle sagen, die Freiheitsbewegung im Iran oder auch die Bevölkerung im Iran wurde einfach im Stich gelassen von der westlichen Welt. Das ist einfach so. Und das ist das Dilemma, in dem sich die Bevölkerung befindet, auch aktuell, dass sie sagen, hier sterben weiterhin Menschen. Aber eigentlich interessiert es keinen, weil auch jetzt in diesem Krieg geht es ja um eine andere Agenda. Mhm. Geht ja nicht darum, dass man jetzt die Bevölkerung im Iran retten möchte, sondern dass da jetzt Kriegsparteien ihre eigene Agenda verfolgen.
Offiziell begründet Netanyahu den Angriff ja mit der Bedrohung durch das iranische Atomwaffenprogramm. Vielleicht steckt aber mehr dahinter, vermutet er hier.
Mein Name ist Benjamin Weber. Ich bin in Istanbul ARD-Korrespondent mit dem Berichtsgebiet Iran, Zypern und Türkei.
Israel rüttelt auch am Thron des Mullah-Regime. Und ja, da hat auch Benjamin diese Schadenfreude im Iran wahrgenommen. Aber
also nach allem, was ich so gehört habe, wir sprechen ja mit unseren Kollegen, die in Teheran sind, nehme ich das so wahr, dass also diese Schadenfreude, wenn sie am Anfang vielleicht ein bisschen dominierend war, hat sich, glaube ich, verflüchtigt. Und jetzt ist es eigentlich Angst vor diesem Krieg und vor der eigenen Sicherheit, weil wir ja gesehen haben, dass auch Wohnhäuser angegriffen worden sind. Mhm. Und eigentlich sorgt man sich so um das eigene Leben und die eigene Sicherheit.
Aber wie groß ist denn der Schaden wirklich, den Israel jetzt auch mit diesen Angriffen, die jetzt seit Tagen gehen, für die Führung im Iran so da hat?
Ich würde schon sagen, das ist ein sehr großer Schaden. Und ich glaube, vielleicht kann man das auch noch gar nicht so richtig absehen. Also so die militärische Führungsstruktur dieser beiden Streitkräfte. Es gibt ja einmal die reguläre Armee und dann gibt es ja diese Revolutionsgarde, die sehr nah am obersten Führer dran ist. Mhm. Also diese Führungsebene, die Führungsstruktur dieser beiden Armeen ist ja fast komplett ausgeschaltet. Der Chef der Revolutionsgarde ist einer der engsten Vertrauten von Ayatollah Ali Khamenei und quasi mitverantwortlich für diese ganze Unterdrückung. Der ist auch tot. Ja, und dann natürlich auch militärisch. Offensichtlich hat Israel es schon geschafft, einiges da zu zerstören, vor allen Dingen Raketentransportwege, Raketenabschussrampen, vielleicht auch Raketen selber und natürlich so diese ganze Flugabwehr, also dass Israel mit Flugzeugen einfach so in den Iran reinfliegen kann und da unbehelligt im Prinzip Raketen abschießen kann aus dem iranischen Luftraum, ist natürlich bedrohlich, Perspektive für die Zukunft, aber eben auch bedeutet das einen massiven Gesichtsverlust auch für das Regime nach innen. Ne? Also, dass man sagen kann, okay, also wir können euch nicht vor diesem Feind irgendwie schützen. So.
Mhm, wobei ja quasi auch der Feind vor allem es aufs Regime abgesehen hat, sag ich mal. Ne? Also das ist ja irgendwo da, wo man dieses Dilemma, diese Zerrissenheit irgendwie auch vor allem bei vielen jungen Iranerinnen und Iranern hat, ne, die ja irgendwie auch auf diesen Umbruch hoffen. Ist da jetzt so ein bisschen das, dass man das sieht, eben das Regime wankt auch? Irgendwie passiert genau das, was ja auch da so eine Freiheitsbewegung sehr lang versucht?
Also ich würde sagen, das Regime wankt und wenn ich mir so angucke, wie Israel da vorgeht, dann würde ich sagen, Israel sagt zwar, sie wollen das Atomprogramm beenden, aber eigentlich habe ich das Gefühl, es geht Israel sozusagen eigentlich eher darum, ein Regime-Change im Iran herbeizuführen, ne, auf lange Sicht, auf mittelfristige Sicht. Ich meine, das jetzt so, wie du sagst, stimmt das natürlich, dass das das gleiche Ziel ist, was die Revolutionsbewegung auch gehabt hat, nämlich das Regime abzusetzen. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass die Israelis im Iran von den Menschen, zumindest in der breiten Bevölkerung, also ich habe es von niemandem gehört, als Befreier gesehen werden. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass gerade in den ersten beiden Nächten in Teheran massiv auch Wohnhäuser angegriffen worden sind. Und ich glaube, das ist eben ein Grund, warum man Israel nicht als Befreier wahrnimmt. Und der zweite ist auch so ein bisschen, dass natürlich die Islamische Republik sehr restriktiv nach innen immer gewesen ist, wenig Freiraum hat und Israel da als Erzfeind gilt. Es ist ja staatliche Linie, dass man Israel ausrotten will. Das haben auch alle in der Schule gelernt, seit es dieses Regime eben gibt. Und weil es eben nicht die Möglichkeit gibt, eine offene Debatte zu führen, haben auch viele normale Iraner gar nicht so das Gefühl, glaube ich, aus meiner Perspektive, dass man da offen drüber reden kann. Und deswegen an sich ist Israel ja immer sozusagen als Feind. Und allein deswegen schon, glaube ich, nimmt die niemand als Befreier wahr.
Das ist interessant, dass du das so sagst, weil sich ja gleichzeitig, wenn wir vor allem hier auch die Ansprache von Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, von Samstag uns anhören, der sich ja, ich sag mal, eben fast so ein bisschen wie der Befreier aufspielt.
This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you.
Er sagt da, ne, er respektiere und bewundere die tapferen Menschen im Iran. Er fordert die Bevölkerung eben auf, gegen das Regime aufzustehen. Ist das dann da so einfach gesagt, als es eben für die Menschen im Iran getan ist, vor allem jetzt mit noch mehr Druck von außen?
Also ich meine, jetzt aus einer iranischen Perspektive, du bist im Land, es gibt keine Flüge mehr nach draußen und die Grenzen sind zu. Und dann lebst du in Teheran und hast nicht so viel Geld. Benzin ist rationiert, 20 Liter teilweise nur, kannst also nicht weit weg. Und dann wird nachts Teheran beschossen wie verrückt. Der Außenminister in Israel schreibt, Teheran brennt bei Twitter. Und dann hörst du so eine Rede von Benjamin Netanyahu, der dann auch noch sagt, jetzt soll man gegen das eigene Regime aufstehen, wo man die letzte Nacht nicht geschlafen hat, weil es die ganze Zeit überall krass rumst und brennt. Also ich habe das Gefühl, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass Netanyahu da auf jeden Fall die internationale Community mit anspricht und auch die Revolutionsbewegung, die aus ganz anderen Gründen als er vielleicht ein ähnliches Ziel hat, auch so ein bisschen für sich zu instrumentalisieren versucht.
Wir erinnern uns, ne, an die Zeit nach dem September 2022, der Tod von Jina Mahsa Amini und danach die Massenproteste gegen das Mullah-Regime, gegen seine Gewalt und Unterdrückung. Die Probleme von damals, die sind immer noch da und es sind noch neue dazugekommen. Eine schwere Wirtschaftskrise zum Beispiel.
Für die Menschen im Iran grundsätzlich ist die wirtschaftliche Lage halt ein riesengroßes Problem. Es gibt eine hohe Inflation, das heißt, das Geld wird immer weniger wert. Es ist halt ein großer Kaufkraftverlust. Und gerade junge Menschen haben das Problem, dass es auch eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt, gerade unter jungen Leuten. Das heißt also, man kann da zwar alles studieren und so weiter, auch als Frau ja sowieso, aber Frauen dürfen dann halt eben nicht arbeiten und Männer kriegen oft keine Jobs. Das heißt also, junge Iraner haben dann irgendwie schon so das große Problem, dass sie irgendwie einerseits unterdrückt werden vom Regime, sich nicht in ihrer Meinungsfreiheit betätigen können, sich nicht frei äußern können, demonstrieren ist auch schwierig, dann eben auch noch wenig Geld und viel Armut. Mhm. Es ist, glaube ich, absolut nicht cool, als junger Mensch im Iran zu leben.
Das heißt, das sorgt wahrscheinlich auch für sehr viel All-Over-Unzufriedenheit.
Ja, Unzufriedenheit und halt eben auch so eine, ja, dass man so resigniert, ne? Man hat ja auch gesehen, diese Protestbewegung vor 2,5 Jahren, die wir da gesehen haben, nach dem Tod von Jina Mahsa Amini gegen das Regime, die war ja auch von extrem jungen Menschen, ja, angetrieben. Wir haben ja da teilweise 16-, 17-jährige Frauen und Mädchen gesehen, die umgebracht worden auf der Straße oder hingerichtet worden sind. Und das kommt ja auch nochmal dazu, dass die jetzt alle irgendwie dass so dieses Hoffnungsvolle hinter sich haben und gemerkt haben, okay, also das ist niedergeschlagen worden, viele sind gestorben, viele sind in den Gefängnissen, wir werden hier permanent überwacht. Und ich erinnere mich auch noch, wir haben mit einer jüngeren Iranerin gesprochen vor einer Weile, die dann auch so ein bisschen gesagt hat, dass das auch so eine Art, ja, Depression nach sich zieht, die sie die ganze Zeit begleitet, weil sie eben gemerkt hat, wir waren auf dem Weg dahin und wir hatten das Gefühl, wir sind eine große Bewegung, aber es hat halt nicht gereicht und das Regime war stärker.
Und jetzt kommt noch die Angst quasi dazu von Bomben von außen.
Also jetzt kommt natürlich noch diese ganze Kriegsangst und gerade so diese Äußerungen aus Israel, dass man sagt, das dauert jetzt noch eine gewisse Zeit und das ist jetzt unsere Hauptfront, das ist natürlich furchtbar. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Menschen in Tel Aviv, in Israel, gibt es ja im Iran gar keine Struktur von so Bombenschutzkellern oder Sirenen oder sowas. Das heißt, man ist im Prinzip, man hat keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, sondern man ist dann halt entweder in den Wohnungen oder geht raus oder so, aber man kann jetzt nicht sich wirklich schnell noch in Sicherheit bringen, bevor dann irgendwas einschlägt.
Und so wird Israel laut Benjamin eben nicht als Befreier wahrgenommen, obwohl sie augenscheinlich das gleiche Ziel teilen wie viele Menschen im Iran. Weg mit den Mullahs. Hinter dem richtigen Weg dahin steht aber ein großes Fragezeichen.
Die Bevölkerung im Iran, ich denke, wenn es gewaltfrei überleben könnte oder leben könnte, außerhalb dieses Unterdrückungsapparats, dass sich da auch schnell eine neue demokratische Führung bilden könnte. Aber das ist natürlich schwer, dorthin zu kommen, wenn viele andere Parteien um sie herum, wie jetzt natürlich der Krieg durch Israel oder auch eben die Islamische Republik noch an der Macht sind.
Also das heißt auch so ein bisschen die Sorge ist dann natürlich, dass das jetzt alles noch mehr zum Kochen bringt, ne? Und einfach auch durch jetzt diesen militärischen Eingriff natürlich ganz neue Spannungen da reinkommen, auch für was kommt danach vielleicht.
Ich denke immer, es kann ja nicht schlimmer werden als die Islamische Republik Irans. Also man müsste die Bevölkerung einfach machen lassen und ihnen auch diese Möglichkeit geben, sich zu formieren. Und das kann man nur, indem man wirklich diese Regierung, denen jegliche Finanzierung entzieht, wirklich hart sanktioniert und eben sie nicht weiter legitimiert und Geschäfte mit ihnen betreibt.
Auch unser Korrespondent Benjamin Weber, der tut sich schwer mit der Frage, ob wir jetzt mit diesem Krieg gerade den Anfang vom Ende des Mullah-Regimes erleben.
Also ich glaube, Ende des Regimes kann ich eigentlich auch nur spekulieren.
Ja.
Das ist noch sehr früh. Andererseits gibt es ja auch Gerüchte, irgendwie man weiß nicht, wo Ayatollah Ali Khamenei ist, der oberste Führer. Man weiß nicht, wie es dem geht. Also mein Eindruck ist, Israel verfolgt mittelfristig schon das Ziel, da eher einen Regime-Change hinzulegen. Aber wie das dann aussieht, das ist irgendwie, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das einfach nicht sagen.
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben Minto Tran, Ingo Rockenberg, Alex Hart und Marcel Brun gearbeitet. Wir sind morgen wieder für euch da. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.